Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit Der Schuh des Manitou von Michael Bulli Herbig. Dies ist der erfolgreichste deutsche Film aller Zeiten. 11,7 Millionen Menschen sahen ihn. Und wir fragen uns, warum nur? Es ist ein lausiges Werk und man möchte sich schämen. Dass Erfolg und Qualität oft nicht zusammengehen, weiß, wer regelmäßig ins Kino geht. Dass jedoch ein derart miserabler Film ausgerechnet der erfolgreichste ist, sagt viel über den deutschen Humor bzw. dessen Abwesenheit. 2001 lief der Film an. Wir sollten nun bei der Bewertung nicht in die Kulturkampffalle tappen und uns fragen, ist das kulturelle Aneignung? Die Komödie ist eine Aneignung der Aneignung der Aneignung. Der deutsche Karl May schreibt, ohne je den Wilden Westen bereist zu haben, von Winnetou und Old Shatterhand, die 60er-Jahre-Filme, adaptieren diese Romane dann, verwandeln sie in romantische Abenteuer und reproduzieren Bilder vom edlen Wilden, singen jedoch kein Loblied auf die weißen Siedler, was ja auch Karl May nicht getan hat. Der Franzose Pierre Brice verkörpert Winnetou und damit das Gute. Bulli kommt 3 Jahrzehnte später und parodiert diese Filme sowie den Western generell mit Der Schuh des Manitou. Wir befinden uns also im Reich postmoderner Hyperfiktionalisierung. Mit anderen Worten, hier ist nichts echt, nichts authentisch, nichts historisch korrekt. Aber über den Kolonialismus sollten wir ganz am Ende doch nochmal sprechen. Die Probleme liegen woanders. Es gehört zu den Eigenarten deutscher Komödien, Spaß zu befehlen, anzusagen. Die Arme schon zum Schunkeln angesetzt, überredet sich das Publikum zu lachen, denn heute wollen wir lustig sein. Verwechselt wird dabei häufig Albernheit mit Humor. Rumgealbert wird im Film unentwegt, grimassiert wird überdreht, lauter Knallchargen treten auffallen hin, treten auffallen hin, treten auffallen hin. Humor aber entsteht ja durch eine Diskrepanz, wenn das Ernste komisch wird, wenn es eine Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität gibt. Zunächst einmal scheint diese Grundkonstellation erfüllt zu sein, Indianer, die bayerisch sprechen. Wir erwarten etwas anderes und vielleicht lachen wir einmal. Eine solche Brechung mit der Erwartung funktioniert jedoch nur ein einziges Mal. Aus einem entscheidenden Grund. Man rechnet dann danach damit. Beim zweiten Mal ist die Pointe bereits verbraucht. Ja, Mai sagt sich Bulli aber, ich muss doch einen ganzen Spielfilm drehen. Nun ja, man versucht es dann noch mit ein paar weiteren Diskrepanzen. Da ist der Western-Schurke Santa Maria, der brutal und zynisch auftritt, dann aber zu einem Werbesong Super Perforator tanzt. Oder er hat seine Schergen um sich und der eine sagt plötzlich, ich bin müde. Ein Spannungsaufbau durch die Musik entsteht. Wir sehen Santa Maria in die Augen und er sagt plötzlich, dann ab ins Bett. Ja, das ist ein Spiel mit den Erwartungen, die dann unterlaufen werden. Aber wir haben uns so schnell daran gewöhnt, dass nach 10 Minuten dieses Prinzip vollkommen erkannt ist und dann werden nur noch Erwartungen erfüllt und nicht mehr in irgendeiner Weise irritiert. Ebenso ungewöhnlich mag es sein, wie bayerisch sprechende Indianer, dass wir auf der Leinwand schwule Indianer sehen. Auftritt Winnetouch. Vielleicht geht es aber dabei noch um andere Diskrepanzen, die mehr mit den verklemmten Zuschauern als mit Western-Klischees zu tun haben. Vorerst können wir festhalten, hätte man sich gegen einen Spielfilm und für 2, 3 Sketche entschieden, wäre das alles in Ordnung gegangen. Aber ein Film wird daraus nicht. Deshalb erleben wir hier auch einen stümperhaft zusammengeschusterten Film. Aneinandergereiht werden irgendwelche Sketche, die lustig sein sollen, es aber leider nicht sind. Und wenn die Drehbuchautoren gar nicht mehr weiter wissen, dann muss mal gesungen und getanzt werden. Dann gibt es nochmal einen Rückblick. Eigentlich ist der Film nach 60 Minuten vollends auserzählt, aber irgendwie muss man ja noch auf die 80 Minuten kommen, damit es eine Spielfilmlänge ergibt. Es kann und darf während all dem keine Figurenentwicklung geben. Die Figuren wie die Zuschauer sollen am Ende mindestens genauso blöde sein wie zu Beginn. In den 80 Minuten werden die Gags dann auch zigmal wiederholt in der Hoffnung, dass die schiere Ansammlung von Stumpfsinn schon ein Lachen produzieren wird. Die Dramaturgie sieht dann wie folgt aus. Da ist eine Schatzkarte, die wurde von Abahachi, weil er gelernt hat, er soll alles teilen, in 4 Teile geteilt und jetzt muss man versuchen, diese 4 Teile wieder zusammenzubringen. Hochtrabend formuliert könnte man sagen, dies ist ein postmodernes Reflektieren über die Narration eines Western oder generell des Mainstream-Films. Häufig werden ja einzelne Teile gesucht. So funktioniert die Dramaturgie vieler Filme bis hin zu irgendwelchen Infinity Stones, die gefunden werden müssen. Aber dann muss man ja einen Schritt weitergehen und bereit sein, diese Narration aufzulösen. Irgendetwas damit Grundsätzliches zu machen. Eine Infragestellung, die weitergeht, als nur einmal kurz darüber zu schmunzeln. Ähnlich ist es ja auch, wenn Ranger sagt, dass er mit der Gesamtsituation unzufrieden ist. Diese ständige durch die Gegend reiten, am Marterpfahl festgebunden zu sein. Irgendetwas behagt ihm nicht, aber dann ist das natürlich ein Ausdruck darüber, dass die Western-Klischees an sich langweilig geworden sind. Jedoch macht der Film genau damit nichts. Es entsteht keine Subversion daraus. Die Ironie ist einzig dazu da, das Abgeschmackte ironisch ein wenig abzufedern, um es dann noch einmal feilbieten zu können. Es ist nicht wie bei Monty Python, wo ein tatsächlicher komödiantischer Überschuss produziert wird, der dann auch dem Publikum selbst entgegenschlägt. Bully trifft nicht die Mitte der Gesellschaft mit Humor und Spott, sondern er holt die Gesellschaft nur dort ab, wo sie steht. Dass man sich beömmelt darüber, dass Indianer bayerisch sprechen oder dass sie schwul sind oder dass der Indianerstamm der Shoshonen ein bisschen tölpelhaft ist, bedeutet ja, dass man anknüpft an die Klischees, die Menschen im Kopf haben, nicht dann, um sie irgendwohin weiterzuführen, um sie zu irritieren, sondern um sie einzig noch einmal zu bestätigen, um ein dummes Lachen zu produzieren, das vorher schon blöde war und auch blöde bleiben wird. Es ist gerade nicht so wie zum Beispiel bei den Erfolgsfilmen von Loriot. Dort wird ja dem bürgerlichen Publikum ganz klar der Spiegel vorgehalten. Die ganzen bürgerlichen Marotten, die wir alle auch uns antrainiert haben, die bekommen wir dort vorgeführt. Oder denken wir an Otto, diesen Randständigen, diesen reinen Tor, dem die Ungerechtigkeit der Welt widerfährt. Und wir erkennen dabei, diese Ungerechtigkeit ist die unserer Gesellschaft. Wir sind also selbst auch die, die diese Ungerechtigkeit produzieren, unter der Otto leidet und unter der wir dann auch wieder alle leiden. Eine solche Ebene finden wir aber bei Bully überhaupt nicht. Wir sehen hier nur verklemmten Humor. Man denke an Junggesellenabschiede. In den Sommermonaten sind die Städte ja voll damit. Meist kostümiert, wobei die Braut und der Bräutigam in der Regel besonders auffallende Kostümierungen tragen müssen, meist mit sexuellen Konnotationen, als habe man erst mit Ende 20 die Auslagen eines Sexshops entdeckt. Diese Kostümierungen, diese Leute, die dort durch die Städte rennen, die glauben, sie seien lustig. Und sie denken auch, je alberner und je blöder, desto lustiger ist das. Aber es ist natürlich ein Irrtum. Die gesamte Performance soll Hihi sagen, aber das funktioniert ja nur, wenn man unheimlich verklemmt ist und tatsächlich Hihi sagen muss, wenn man irgendein phallisches Symbol auf einem T-Shirt sieht. Die Witze in der Schuh des Manitou sind nach diesem Prinzip gebaut. Derjenige, der alles unterhalb der Gürtellinie irgendwie ein bisschen anstößig findet, kann lachen. Er lacht jedoch aber hilflos über die eigene Verklemmtheit. 2 Männer in einer Badewanne, ha ha ha. Hombre entdeckt ja bei Vinicius seine homosexuelle Seite. Aber das wird interessanterweise nur mal ganz kurz zart angedeutet. Plötzlich ist der Film ungeheuer prüde, wo er ja sonst derb ist und keine Zote auslässt. Sie haben wunderschöne Glocken, Gemeint sind Kuhglocken. Ja, ich schmeiß mich weg. Es ist ein Lachen, das nur dann funktioniert, wenn man selbst sexuell total verhemmt ist und sich überhaupt nicht als Erwachsener je verstanden hat. Es ist ein Humor, der tatsächlich aus dem pubertierenden Stadium nie hinausgekommen ist. Klischees und Stereotypen gehören zur Komödie dazu. Und man kann mit ihnen spielen. Zum Beispiel auch mit Indianer- und Schwulen-Klischees und all dem. Nur ist es dann doch ein bisschen eigenartig, dass damit nie gebrochen wird. Entweder durch andere schwule Figuren, durch Indianer, die nicht tölpelhaft und zornig zugleich sind, durch eine andere Männlichkeit, durch irgendetwas. Hier werden aber nur Zeichen eingebrannt, damit man sie dann immer wieder wiederholen kann. Humor spielt immer mit Klischees und Stereotypen, aber guter Humor löst diese auf, irritiert die Vorurteile in den Köpfen der Zuschauer. 2001 kommt der Schuh des Manitou in die Kinos und es ist genau die Ära, in der ein Humor blüht, der nicht bereit ist, in irgendeiner Weise selbstreflexiv zu sein. Es ist tatsächlich dieser ProSieben-Humor, der einem sagt, du brauchst über nichts nachdenken, du bist vollkommen okay, aber weil du hier nicht nur bestätigt werden sollst in deiner Trägheit, sondern dir dabei auch noch clever vorkommen sollst, geben wir dir ein bisschen Ironie. Humor kann ja eigentlich eine Spiegelfunktion haben. Das Publikum könnte sich selbst erkennen, könnte zur Kenntlichkeit entstellt werden auf der Leinwand. Aber all das passiert bei Bully natürlich nicht. Da werden Denk- und Sehgewohnheiten nur bestätigt. Man lacht nie über sich, stattdessen lacht man allenfalls über die eigene Beschränktheit, von der man aber nichts weiß. Zu beanstanden ist nicht, dass der Film mit Indianer- oder Western-Klischees spielt, aber zu beanstanden ist, dass er daraus nichts macht. Der Film produziert so ein normatives Lachen. Das Publikum setzt sich als normal, besonders nicht normal sind hingegen alle anderen, die so auftauchen. Die kann man dann mit den entsprechenden Klischees belegen. Das ist der Humor für ein Publikum, das jede Anstrengung vermeidet und deshalb auch an Stereotypen festhalten will. Man will geistig möglichst unflexibel sein. Der große liberale Denker Walter Lippmann hat sich in seinem Klassiker »Die öffentliche Meinung, wie sie entsteht und manipuliert wird« mit Stereotypen beschäftigt. Und er sagt, meistens schauen wir nicht zuerst und definieren dann, sondern definieren erst und schauen dann. In dem großen, blühenden, summenden Durcheinander der äußeren Welt wählen wir aus, was unsere Kultur bereits für uns definiert hat und wir neigen dazu, nur das wahrzunehmen, was wir in der Gestalt ausgewählt haben, die unsere Kultur für uns stereotypisiert hat. Das ist etwas, was zunächst einmal für eine Komödie ein guter Nährboden ist, eine perfekte Grundlage. Denn man kann so die Stereotype auf die Leinwand bringen, sie werden gleich erkannt, aber dann kann man genau dort den Bruch einführen, kann damit etwas machen, kann das Publikum irritieren. Das aber findeten wir in der Schuh des Manitou überhaupt nicht. Walter Lippmann geht mehrmals auf den Film als Medium ein, das besonders wichtig ist, um Stereotypen herauszubilden. Lippmann schreibt, im Film ist der ganze Vorgang des Beobachtens, Beschreibens, Berichtens und dann des Vorstellens für den Zuschauer bereits geleistet. Ohne weitere Mühe außer der des Wachbleibens wird auf der Bildfläche das Ergebnis abgespult, nachdem deine Fantasie immer strebt. Die nebulöse Vorstellung wird lebendig. Dein verschwommener Begriff, etwa vom Ku Klux Klan, nimmt dank Mr. Griffiths lebhafte Gestalt an, wenn du den Film Geburt einer Nation anschaust. Geschichtlich mag es die falsche Gestalt sein, moralisch mag es eine gefährliche Gestalt sein, aber es ist doch immerhin eine Gestalt. Ich möchte bezweifeln, ob jemand, der den Film gesehen hat und selber nicht mehr als Mr. Griffiths über den Ku Klux Klan weiß, jemals den Namen wieder hört, ohne zugleich die weißen Reiter zu sehen. Das heißt, der Film ist ungeheuer wirkmächtig. Deswegen liegt auch eine große Verantwortung darin, wenn man einen Film macht, weil man natürlich diese Stereotype in die Köpfe der Zuschauer bringt. Nicht nur ruft man ab, was da ist, sondern man manifestiert oder manipuliert dann in die eine oder andere Richtung. Stereotype sind so beliebt, weil die Menschen bequem sind, sagt Lippmann. Und er sagt auch, neben der Vermeidung von Anstrengung gibt es einen weiteren Grund, aus dem wir uns so oft auch dann an unsere Stereotypen halten, wenn wir eigentlich nach einer neutraleren Sicht streben könnten. Die Stereotypensysteme stellen vielleicht den Kern unserer persönlichen Gepflogenheiten und den Schutz unserer gesellschaftlichen Stellung dar. Sie sind ein geordnetes, mehr oder minder beständiges Weltbild. Und so kann man sich natürlich fragen, warum ist es eigentlich lustig, wenn Indianer bayerisch reden? Warum ist es eigentlich lustig, wenn da ein schwuler Indianer auftaucht? Warum soll es eigentlich lustig sein, wenn Indianer möglichst tölpelhaft dargestellt werden? Was überhaupt soll an diesem Film lustig sein? Man müsste ja noch irgendetwas weiteres damit machen, als nur zu sagen, ja, das ist das Klischee. Das hättet ihr nicht gedacht, dass wir das alles zusammen in einen Film bringen. Hier ist es, das ist das Resultat und mehr passiert nicht. Mehr passiert aber tatsächlich nicht. Lippmann sagt, dort bei den Stereotypen fühlen wir uns zu Hause. Dort passen wir hin, wir gehören dazu, dort wissen wir Bescheid. Dort finden wir den Zauber des vertrauten, normalen, verlässlichen. Und er sagt weiter, es ist daher kein Wunder, dass jede Störung der Stereotypen uns wie ein Angriff auf die Grundfeste des Universums vorkommt. Man muss hinzufügen, unseres Universums, nicht des Universums allgemein. Die gute Komödie beginnt genau dort, wo dieser Angriff stattfindet. Unter Bullis Klamauk und in dem Lachen darüber liegt aber Ordnungs- und Normierungswahn. Heute wollen wir lustig und albern sein, aber sonst sind wir die Normalen, sagt der Film. Die deutsche Spießigkeit sagt hier mir san mir. Egal, wo wir sind und egal, auf wen wir treffen. Das ist der wahre Kolonialismus des Films. Wir schauen nur, aber sehen nicht. Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank.